Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Das Eigenkapitalforum in Frankfurt ist jedes Jahr einer der zentralen Treffpunkte für börsennotierte Unternehmen, Investoren und Analysten und natürlich auch für uns von Nebenwerte Welt. Ich hatte die Gelegenheit, mit etlichen Vorständen ins Gespräch zu kommen. Einige dieser Gespräche konnten Sie ja hier auf meinem Podcast schon hören. Heute steht ein Unternehmen im Fokus, das schon mal bei mir zu Gast war. Es ist ein Unternehmen, das seit vielen Jahren fest im internationalen Rohstoffhandel verankert ist und zugleich strategisch neue Akzente setzt. Mein Gast war Dennis Schwind, CEO der HMS Bergbau AG. Wir sprachen über das klassische Handelsgeschäft mit Massenrohstoffen, über die jüngsten operativen Entwicklungen, neue Geschäftsfelder und über die Bedeutung von Finanzierung, Logistik und Geopolitik. Viel Spaß beim Reinhören. Herr Schwind, HMS Bergbau zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen in Deutschland. Wenn einer unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Ihr Unternehmen noch nicht kennt, wie würden Sie denn das Geschäftsmodell beschreiben?
Ja, wir sind ein physischer Rohstoffhändler. Und zwar so, ja, im ganz klassischen Sinne, wie man, wie es damals in der Hanse schon lief. Also wir kaufen Rohstoffe ein, Schiffsladungen und bringen wir sie von links nach rechts, also organisieren die Schiffsfracht dafür, und verkaufen sie wieder an einem anderen Standort. Klassisches Handelsgeschäft, Back-to-Back, kleine Margen einsammeln. Einzig nicht, wir machen das, also wir sind zwar in Berlin mit unserem Headquarter aus historischen Gründen heraus, aber wir machen das als globale Veranstaltung und im Wesentlichen im pazifischen Handelsraum und im Wesentlichen mit Massenschüttgütern und da dann auch insbesondere Kohle.
Bevor wir da noch zu den Feinheiten, das mal sozusagen des Geschäftes zu kommen, wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick zurückblicken, nämlich auf das erste Halbjahr. Sie hatten ja Halbjahreszahlen gemeldet für 2020. Der Umsatz war preisbedingt zwar zurückgegangen, das EBITDA hat sich allerdings verbessert und auch die Marge. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Entwicklung und wo waren denn da die Stellschrauben, die dazu geführt haben?
Also sehr zufrieden sind wir mit der Entwicklung. Ja, Sie haben es richtigerweise erwähnt. Der Umsatz ist eben immer eine Funktion von bewegter Tonnage mal Preisniveau. Das Preisniveau kam halt leicht runter und insofern guckt man als Händler schon auf den Umsatz, aber das ist dann doch eher Eitelkeit. Die Wahrheit liegt in der Marge und da konnten wir uns also verbessern, einfach aufgrund von mehr bewegter Tonnage und dann auch so ein bisschen der Ausnutzung von einigen starken Marktpositionen in verschiedenen unserer Kernbereiche, unserer Kernländer.
Dann sind wir fast am Ende des Jahres. Sie selber hatten ja die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt mit 1,5 Milliarden Umsatz und ein EBITDA von rund 20 Millionen Euro. Wenn wir jetzt das zweite Halbjahr jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, wie hat sich da das Geschäft so insgesamt gezeigt?
Also wie erwartet, wir werden nicht keine die Guidance hier nicht ändern, aber Mein Lächeln können Sie vielleicht entnehmen, dass da doch einiges an guter Bewegung im zweiten Halbjahr zu finden war. Insbesondere unser Geschäftsfeld in den Flüssigbrennstoffen stark ausgeweitet, dadurch, dass wir also ein neues Team an Bord geholt haben, was unter der Flagge der HMS jetzt also verstärkt Flüssigbrennstoffe vertreibt. Also Bunkerfuel ist das Thema. Das haben wir immer mal mitgemacht, da wo es opportunistisch möglich war. Jetzt haben wir da also die Gelegenheit bekommen, durch gezielte Anwerbung eines frei gewordenen Teams da uns zu verstärken. Mit der Anleihebegebung im Juni des Jahres und dann auch mal mit dem Nachschuss jetzt vor kurzem, also haben wir dann 70 Millionen eingesammelt, die also auch uns ermöglichen, diese Geschäfte zu finanzieren, so dass wir also mit dem neuen Team und den neuen finanziellen Gestaltungsspielraum da also im zweiten Halbjahr auch schon Wirkung entfalten. Das wird zum Jahresende wahrscheinlich marginal sichtbar, aber dann im neuen Jahr, glaube ich, dann sehen wir auch die Früchte dieser Bemühungen doch stärker.
Sie haben jetzt so einen kleinen Parcours-Ritt schon mal über die wichtigsten Impulse des Jahres durchgegangen. Aber ich möchte trotzdem noch mal nachhaken, das Thema Flüssigbrennstoffe. Woraus ist denn eigentlich die Idee geboren worden und wo sehen Sie denn da die zumindest mittel- bis langfristigen Perspektiven für Ihr Unternehmen?
Ja, also die Harmes ist ein Rohstoffhändler und hat in der Regel eigentlich die gesamten Voraussetzungen, auch die verschiedensten Rohstoffe zu handeln. Und wir haben das in der Vergangenheit auch über alle möglichen Rohstoffe mitgemacht. Wie gesagt, Schwerpunkt in den Massenschüttgütern, aber auch durchaus Flüssigbrennstoffe. Das sind immer so ganz ähnliche Finanzierungsinstrumente, ganz ähnliche Transportdokumentationen und Handelsdokumentationen, die da erforderlich sind. Also insofern konnte man das immer mitmachen. Jetzt ist hier, wie gesagt, ein Team frei geworden, was wir dann auch schnell unter uns, unter unserem Dach versammeln konnten, so dass wir uns personell stark verstärkt haben, ohne dass wir hier auch eine echte M&A-Transaktion ausgeführt haben. Ja, also konnten mit relativ wenig Kapitaleinsatz hier das Geschäftsfeld stark erweitern. Und wie gesagt, da werden wir noch durchaus unsere Freude dran haben. Wir haben für dieses Jahr, sehen wir schon, dass es sich also cash-positiv auswirken wird, aber im marginalen Bereich. Ich sehe das Potenzial in diesem Team, also dann doch so im Umsatzbereich wahrscheinlich um die 1 Milliarde, 1,2 Milliarden, 1,3 Milliarden. Das ist das, was wir in der Vergangenheit also von diesem Team gesehen haben, das seit 10 Jahren miteinander aktiv ist und unter einem anderen Dach bisher gehandelt hat.
Sie hatten jetzt schon das Thema Finanzierungsinstrumente angesprochen, die ja für Ihre Branche oder für Ihre Tätigkeit ein ganz wichtiges Thema auch immer sind. Einfach für unsere Zuhörer nochmal so zum Verständnis. Es gibt ja die Information, dass Sie über ca. 450 Millionen Dollar Handelsfinanzierungskapazität verfügen. Vielleicht können Sie nochmal ganz kurz für Laien erklären, welchen Einfluss das auf Ihr Geschäft hat.
Absolut. Also Geld und Finanzierungslinien, das ist unser Hauptarbeitsinstrument. Also wir können jedes Geschäft oder da draußen gibt es immer Geschäfte, die wir gegen unsere Finanzierungsmöglichkeiten stellen können. Wir haben das also auch erheblich ausgeweitet, der Finanzierungsrahmen. Wenn wir unsere 16 Banken jetzt zusammenzählen, dann haben die eben Finanzierungsvereinbarung im Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro mit uns. Andererseits muss man auch sagen, die sind nicht immer voll nutzbar, weil nicht jede Bank macht jedes Land, nicht jede Bank macht jede Commodity und da muss man immer ein gutes Matchmaking finden und ermöglichen, um sozusagen die Linien da auch so gut wie möglich auszunutzen. Und vor diesem Hintergrund hilft es dann eben da so auch mit der Anleihebegebung da ein bisschen freies Cash eingeworben zu haben, um zum Beispiel auch bei Hinterlegungen mit Banken im Kreditvolumina zu hebeln und Geschäfte zu ermöglichen, die möglicherweise da sonst nicht mehr reingepasst hätten.
Sie sind ja, wenn ich das so mal formulieren kann, auch durchaus operativ tätig. Stichwort Botswana. Dort wird eine neue metallurgische Kohlemine errichtet, die Anfang nächsten Jahres, wo jetzt der aktuelle Zeitplan in Produktion wäre, vielleicht einfach nochmal abstecken, was das für Ihr Unternehmen bedeutet, warum Sie überhaupt sowas angefangen sind.
Also ich sag Mega-Ereignis in diesem Jahr eigentlich und für die HMS. Wir haben uns in 2021 an einem Greenfield-Kohleprojekt beteiligt, was dann jetzt in der Umsetzungsphase ist und auch wirklich volle nominale Kapazität erreichen wird im Februar nächsten Jahres. Und die erste Kohle liegt also auch schon draußen. Ich komme gerade, war vor 2 Wochen vor Ort und habe die erste Kohle da gesehen, die aus dem Boden herauskam. Also wir sind irgendwie schon in so einem Produktionsszenario, bilden gerade so einen kleineren Stockpile, um die ersten Mengen noch vermarkten zu können. Insofern großes Ereignis. Nach 4 Jahren Investitionstätigkeit kommt hier ein Asset online, aus dem die HMS heraus, in Botswana produzieren, für den südafrikanischen Markt Kohle bereitstellen kann, metallurgische Kohle. Das ist auch mal noch interessant und relevant zu erwähnen, weil das
da der Unterschied zur normalen Kohle?
Sie wird nicht zur Verstromung verbrannt, sondern sie wird von den Industrien, die sie gebrauchen können, verwenden, also auch in ihrer stofflichen Eigenschaft verwertet. Da geht es also im Wesentlichen in Südafrika um die Ferroalloy-Industrie und das ist Wachstumsfeld für uns, also auch auf längere Zeit nicht substituierbar durch andere Energieträger. Und es ist natürlich, also das ist ein Mega-Ereignis. Wir haben dann also erstmalig in der Geschichte der HMS, also ein eigenes Asset unterm Dach, sind nicht mehr eine Asset-Light-Veranstaltung, wie wir bisher immer so gesagt haben, sondern wir werden dann also auch im Balance Sheet dann dementsprechenden Vermögenswert dann auch finden. Und haben aus der Mine heraus natürlich auch viel größere Margenbeiträge zu unserem Ergebnis, als wir das aus diesem klassischen, doch recht risikolosen Handelsgeschäft heraus kennen.
Ist denn diese Kohlemine jetzt so ein, vielleicht auch so eine Art Blaupause für zukünftige Projekte?
Das will ich nicht ausschließen. Also für uns ist es immer wichtig, dass wir mit unseren Projekten nah an der Produktion und nah am positiven Cashflow sind. Insofern haben wir hier, glaube ich, ein bisschen unsere Lektion gelernt und haben gesagt, Mensch, Greenfield-Projekte dauern dann doch ein bisschen länger und wir werden sicherlich weiter die Augen offen halten nach Produktionsmöglichkeiten, die schnell in die Produktion kommen. Greenfield, da würde ich denken, da wird's wahrscheinlich eine Weile nicht mehr mit dabei sein, aber durchaus so Brownfield-Projekte sind für uns immer hochinteressant.
Gibt es denn andere Rohstoffe, die Sie in Fokus haben?
Absolut. Also die Palette ist breit. Wir haben ja durchaus eine Projektpipeline, die sich über mehrere andere Rohstoffe erstreckt, von Kupfererzen, Manganerze bis hin zu Explorationsübungen in Kasachstan an der Grenze zu China für Lithium, Kobalt, Nickel, Tantal, Niobium, also kritischen Mineralien der Europäischen Union. Wir werden sehen, wie die Projekte nach der geologischen Erkundung, wie die anschlagen, welche gut aussehen für die Weiterentwicklung, und dann werden wir die gegebenenfalls auch mit Partnern und Kapitalpartnern weiterentwickeln. Aber das ist eher so ein langfristiges Thema. In der kurzen und mittleren Frist nicht, dann sind wir jetzt bei der Integration unseres erweiterten Geschäftsfelds und dann eben auch bei der Integration des neuen Assets in die HMS.
Sie sind ja jetzt ein global operierendes Unternehmen, zwar, wir sagen Heimathafen, das war sozusagen Berlin, aber global operierend. Viele Ihrer Projekte oder Handelspartner sitzen in Asien. Was machen eigentlich die anderen Märkte, wie zum Beispiel Amerika, Südamerika, spielen die eine Rolle für Sie?
Durchaus. Also die Vereinigten Staaten sind für uns ein relativ wichtiger Bezugsmarkt für im Wesentlichen Petcoke. Das ist also ein Raffinadeprodukt aus der Ölverarbeitung. Hat allerdings so einen ganz ähnlichen Einsatzbereich wie Kohle und Substituierte, also auch in verschiedenen Bereichen. Also insofern gehen wir da mit Petcoke aus den Vereinigten Staaten auch in unsere Kernmärkte in Indien, Pakistan, Zementherstellung. Also das ist als Bezugsland durchaus wichtig für uns. Wir haben auch eine eigene Niederlassung in Miami und von da heraus dann auch das südliche Amerika so ein bisschen mit zu bespielen, Kolumbien als Bezug. Und es ist, es wird zunehmend relevant. Wir haben also dann auch für erste Verkäufe in Domrep und wir haben gutes Sourcing jetzt aus Kolumbien etabliert. Ja, aber es bleibt dabei in die Kernregionen, nicht? Also 40% der Bezüge kommen aus Indonesien, nochmal so 40% aus dem südlichen Afrika, also Mosambik und Südafrika selbst. Das sind für uns dann doch die schwergewichtigeren Destinationen momentan.
Beim Transport sind Sie ja sehr stark auf den Schiffsverkehr angewiesen. Wie läuft das eigentlich bei Ihnen? Chartern Sie die Schiffe oder buchen Sie einfach nur Lieferkapazitäten? Oder?
Ja, wir chartern Schiffe. Also das ist so, wenn wir so ein Geschäft einstielen, das ist ja, wie gesagt, wir kaufen und verkaufen, wir nehmen ja keine Position. Also wir bemühen uns dann auch immer zur gleichen Zeit um die entsprechende Fracht, wissen also dann auch, wie teuer die Fracht werden wird. Und das wird alles mit organisiert. Wir haben bei uns eine eigene Abteilung, die sich nur mit der Schiffscharter beschäftigt. Und insofern sind wir da also am Markt auch gut vertreten und können, da haben wir mal so ein bisschen so eine Markterwartung und können auch schnell umsetzen, wenn dann eben Handelsverträge geschlossen werden.
Ihr Geschäft gilt ja als recht solide, berechenbar. Sie haben es vorhin schon gesagt, Asset-Light-Modell, also die finanziellen Risiken scheinen erstmal relativ überschaubar. Wie gehen Sie denn mit anderen Risiken, wie zum Beispiel geopolitischen Risiken, um? Können Sie sich da irgendwie absichern oder spüren Sie da bestimmte Einflüsse?
Also die HMS gibt es ja jetzt seit 1995 und in diesen 30 Jahren haben wir, glaube ich, so ziemlich alles schon gesehen, was an außergewöhnlichen geopolitischen Ereignissen da eintreten kann. Wobei, wer weiß, was die Zukunft noch bereithält. Aber es ist kein Zufall, dass wir aus diesen Phasen eigentlich auch immer gestärkt herausgehen. In der Regel bei so einem Handelsgeschäft liegt das Risiko eigentlich beim Lieferanten oder beim Kunden. Mhm. Wir sind da intermediär, zwar durchaus prinzipal, aber wir nehmen da so eine Vermittlerrolle ein. Und sind eigentlich auch ganz gut darin, die Risiken, die am einen oder anderen Ende liegen, dann auch mit zu managen. Also wenn ich mal auf so großartige Ereignisse zurückgucke, wie Covid, wo in 2020 rund um die Welt innerhalb von 2-3 Tagen alle Häfen mehr oder weniger dicht gemacht haben, weil Einreisebestimmungen erlassen wurden in den Ländern, die keine Schiffscrew erfüllen konnte. Da lag das Risiko in der Regel nicht bei uns, sondern immer auch oft einer der beiden Vertragsseiten, Käufer, Verkäufer. Aber wir haben es halt doch geschafft, unsere damalige Rekordzahl von 19 Schiffen, die da im März 2020 unterwegs waren, eben auch alle noch an ihren Bestimmungsort zu führen, auf dem einen oder anderen Wege. Und das ist durchaus also eine Zeit, an der wir dann als Händler mit Problemlösungen auch nochmal ein bisschen extra Marge einnehmen können. Also insofern, geopolitische Krisen berühren uns immer und alle, eigentlich, weil wir auch überall auf diesem Planeten exponiert sind. Aber die Problemlösungskompetenz ist da bei uns im Haus doch einigermaßen hoch, sodass es, wie gesagt, es ist kein Zufall, dass in der Regel Krisenjahre im Ergebnis dann doch immer die Stärkeren der HMS sind.
Okay. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind sozusagen, nähern uns dem Jahreswechsel und natürlich muss der Blick auf 2026 kommen. Kurz gefragt, HMS Bergbau 2026, was ist von Ihrem Unternehmen zu erwarten? Wo gibt es die Stellschrauben, wo Sie sagen, die werden wir bedienen, um weiterzuwachsen?
Ja, also wie gesagt, wir haben die Weichen gestellt in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres. Anleihebegebungen haben damit so finanzielle Beinfreiheit für auch die Entwicklung der klassischen Handelsgeschäfte bei uns. Unser Asset kommt in die Produktion und wir werden daraus also ordentliche Ergebnisbeiträge erwirtschaften. Also das kommende Jahr wird die HMS in der Gesamtheit einfach aus all diesen Themen, die gerade eingeleitet und die im nächsten Jahr zur vollen Entfaltung kommen werden. Die HMS wird dann doch im nächsten Jahr ein deutlich anderes Bild zeigen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in der Rechnungslegung jetzt auch nochmal umstellen auf IFRS, um uns da international etwas vergleichbarer zu machen. Und dann wird man eben sehen, dass aus dem rein handelsorientierten Unternehmen, also dann so langsam ein stark verbreitetes, nicht nur Massenschiffgüter, sondern eben auch Flüssigbrennstoffe, als auch ein beginnend vertikal integriertes, ja, also Verkaufen von Mengen aus eigener Produktion heraus werden wird. Und das ist eine Tendenz, die werden wir beibehalten. Da werden wir uns auch bemühen, beide Richtungen weiter zu verfolgen. Und ich kann mir dann eigentlich auch noch fürs übernächste Jahr vorstellen, dass wir also diesen Wachstumskurs, den wir jetzt einschlagen, also auch in ähnlicher Schrittgeschwindigkeit beibehalten werden.
Okay. Herr Schwind, herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich wünsche Ihnen natürlich für nächstes Jahr dann alles Beste und natürlich auch uns Aktionären oder den Aktionären Ihres Unternehmens. Bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst.
Und das war Nebenwertewelt im Gespräch mit Dennis Schwind, CEO der HMS Bergbau AG, aufgenommen auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Wir haben gesehen, HMS versteht sich weiterhin als klassischer, risikobewusster Rohstoffhändler, erweitert das Geschäftsmodell aber gezielt, sei es durch neue Handelssegmente, stärkere Finanzierungsspielräume oder den Einstieg in eigene Produktionsassets. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach Nebenwertewelt im Gespräch auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, ob bei Apple, Spotify, Deezer oder RTL+. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Müller.